ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete diese Woche nochmal Tim Deisinger. Dieser Podcast beschäftigt sich eingehend mit dem Ukraine-Krieg, mit den militärischen Entwicklungen und dem Kriegsgeschehen und mit Fragen, was die Politik in der Welt, in Europa und in Deutschland tun kann, um die Ukraine zu unterstützen und vielleicht auch, um Frieden wahrscheinlicher zu machen. Wir können uns damit so eingehend beschäftigen, weil wir seit über 300 Folgen mittlerweile unseren Experten dafür haben, den ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Der ist uns wieder zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Bühler.
Danke, Herr.
Herr Bühler, wir wollen uns in dieser ersten Folge, die in dieser Woche erscheint, vor allem mit der militärischen Gewalt beschäftigen. Dazu gehört natürlich das Kriegsgeschehen vor Ort, welche Taktiken, welche Strategien dahinter stecken. Dazu zählt aber auch eine kurze Feuerpause am vergangenen Wochenende und was diese vielleicht auch über den Zustand Russlands verrät. Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 308 ist Mittwoch, der 4. Februar. Wir haben es jetzt kurz nach 12. Veröffentlichung dann ebenfalls Mittwoch, der 4. Februar. Am Nachmittag, zum Beispiel in der ARD-Audiothek auf der Webseite mdr.de oder dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Herr Bühler, lassen Sie uns zunächst über die Luftangriffe sprechen. Sehr prominent war in den vergangenen Tagen von Angriffen auf einen ukrainischen Pendlerbus mit Minenarbeitern sowie die Bombardierung einer Geburtsklinik zu lesen. Was ist über diese Angriffe bekannt? Was können Sie uns da sagen?
Also der Angriff auf den Bus mit Bergleuten eines Kohlebergwerks in der Region Dnepropetrovsk geschah am frühen Morgen des 1. Februar, also Sonntag, als die Bergleute offensichtlich zum Schichtwechsel in ihre Kohlenmine gefahren sind. Der Bus wurde mindestens von einer Drohne getroffen. Es gab 15 Tote und 7 Verletzte. Da es sich um ein bewegliches Ziel handelte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine über eine Videoverbindung gesteuerte Drohne handelte. Daraus kann man ableiten, dass der Drohnenpilot das Ziel klar vor Augen hatte und gesehen hat, was er treffen wollte. Die Geburtsklinik, die da angegriffen worden ist, ist in Saporischschja. Sie wurde wie schon andere Kliniken auch in den letzten 4 Jahren, insbesondere auch Geburtskliniken, da erinnere ich auch, verschiedene Angriffe vorher am selben Tag getroffen.
Mit dem, im Englischen sagt man Track Record, also mit der Historie der russischen Angriffe, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie bei diesen Angriffen, Herr Bühler, eher keine Irrtümer vermuten, sondern gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung, oder liege ich da falsch?
Also Irrtümer und sogenannte Kollateralschäden, die kann es immer mal geben. Dies kam in Einzelfällen auf beiden Seiten schon mal vor während des Krieges. Aber Sie sprachen gerade von der Historie der russischen Angriffe. Die Russen greifen seit Jahren die Zivilbevölkerung systematisch an, um sie zu zermürben. Das gelingt zwar bis heute nicht, das Zermürben, aber sie setzen diese Strategie einfach weiter fort. Die neuesten Umfragen in der Ukraine sagen, dass etwa 2/3 der Ukrainer den Krieg fortsetzen wollen. Nicht, weil sie keinen Frieden wollen, sondern weil sie keine Alternative sehen. Der Wert ist gegenüber dem Sommer sogar noch leicht angestiegen. Also auch der strenge Winter in Verbindung mit dem ohnehin schon geschwächten Energiesystem in der Ukraine führen nicht dazu, dass sich die Ukrainer selbst aufgeben. Das Ziel des russischen Zermürbungskriegs wurde also bis heute nicht erreicht. Aber die Russen machen einfach weiter, um konkret auf Ihre Frage zu antworten. Ja, bei dem Bus scheint es mir eindeutig zu sein, das war ein vorsätzlicher Angriff auf Zivilpersonen. Bei der Geburtsklinik ist es aufgrund der vielen bisherigen Angriffe auf Krankenhäuser und auch Geburtskliniken sehr wahrscheinlich, aber jedenfalls aufgrund der Bilder, die ich gesehen habe, noch nicht erwiesen, dass es tatsächlich ein vorsätzlicher Angriff auf dieses Krankenhaus war.
Und wir müssen auch leider, würde ich sagen, weitermachen mit dem Stichwort Angriffe auf zivile Ziele. Ende vergangener Woche gab es ja die Ankündigung einer temporären Feuerpause, die für die Energieinfrastruktur gelten sollte. Am Freitag war das. Der US-Präsident Trump sagte, die Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt. Der Kreml-Sprecher Peskov hat das dann ein bisschen anders bezeichnet. Er hat nämlich gesagt, Trump habe Putin lediglich darum gebeten. Und bitten muss man ja nun mal nicht erfüllen. Man kann sich überlegen, ob man denen entsprechen möchte. Vielleicht erstmal so gefragt, kann man diese Feuerpause denn überhaupt als solche bezeichnen? Und wenn ja, was hat sie beiden Seiten gebracht? Denn die Angriffe durch Russland auf Heizkraftwerke, die gingen ja Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder spätestens am Montag schon wieder weiter, während nach wie vor in der Region Temperaturen um minus 20 Grad herrschen.
Also die von Trump angekündigte Feuerpause trat, jedenfalls nach meinem Gefühl, erst in der Nacht zum vergangenen Freitag in Kraft, bezog sich aber ausschließlich auf Energieinfrastruktur. Sie wurde weitgehend eingehalten, das sagte ja auch Präsident Zelensky. Sie dauerte allerdings nicht eine Woche, wie es eigentlich vereinbart war, sondern nur über das Wochenende. In diesen 3 Tagen verzichteten die Russen auf flächendeckende Angriffe gegen Kernkraftwerke und Verbindungsleitungen, Strom und Fernwärme. Die Ukrainer verzichteten auf Angriffe gegen die Ölindustrie, gegen Raffinerien, Öltanks, Ölverladeeinrichtungen und dergleichen.
Vielleicht nochmal konkreter gefragt. Während Russland auf Wärmekraftwerke in der Ukraine zielt, vor allem in den vergangenen Wochen hat das ja, wir kennen alle die Folgen, wirklich stark zugenommen, hat die Ukraine umgekehrt bei ihren Luftangriffen in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Ölraffinerien in Russland angegriffen. Halten Sie diese Angriffe im Nachhinein für einen Fehler? Denn erstens bringen die aktuellen Angriffe der Russen ja gerade heftigen Schaden für die ukrainische Zivilbevölkerung. Und zweitens scheinen diese Angriffe auf Tanklager oder andere Ölenergieinfrastruktur ja auch denjenigen eine Argumentationsgrundlage zu geben, die sagen, guckt mal, die Ukrainer machen das doch auch. Die greifen doch auch Energieinfrastruktur an, die auch zivilen Nutzen hat.
Also vielleicht zum ersten Punkt, zu dem Vorteil für die Russen, den Sie genannt haben. Dies gilt umso mehr, weil die Russen in dieser Zeit versucht haben, das Ziel, die Zermürbung der Bevölkerung zu erreichen, durch Angriffe auf andere Ziele versucht haben. Auf Busse, auf Personenzüge des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrovsk, auf Personal, das Kohle für die Kraftwerke abbaut, nämlich die Bergarbeiter, auf Kliniken, ja selbst durch einen Angriff auf eine Zigarettenfabrik des amerikanischen Konzerns Philip Morris und durch den symbolträchtigen Angriff auf das monumentale Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs mit der über 60 Meter hohen Statue in Kiew. All das kann man auch dazu rechnen, um den Zermürbungseffekt der Bevölkerung zu erreichen, ohne auf die Energieinfrastruktur zu zielen. Zelensky, der in den ersten Abenden, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, immer wieder gesagt hat, dass sich die Russen auch daran halten, war in seiner Bilanz am Ende kritischer, vordergründig wegen der verkürzten Zeitdauer, aber auch was die Intensität des Angriffs in der Nacht von Montag auf Dienstag angeht, auf den werden wir ja gleich zu sprechen kommen. Wir finden, dass dieser russische Angriff tatsächlich gegen die getroffenen Vereinbarungen verstieß. Es muss dafür Folgen geben. Also wir kommen da gleich dazu. Die andere Frage jetzt, wenn man auf die Ukraine schaut, zunächst mal für beide Seiten gilt, es ist Energieinfrastruktur. Auf der einen Seite die Heizkraftwerke, auf der anderen Seite die Ölindustrie bei Russland. Und dennoch ist da ein großer Unterschied. Die Russen finanzieren ihren Krieg mit Öl. Darüber hinaus brauchen sie die Raffinerieprodukte, Benzin und Diesel, um ihre Armee zu versorgen. Der Einsatz der Ukraine gegen diese Art von Infrastruktur ist deshalb legitim, weil sie gegen die strategischen Ressourcen Russlands für die Fortsetzung des Krieges gerichtet sind. Die systematischen, jetzt schon jahrelangen Angriffe der Russen gegen Strom- und Wärmekraftwerke, die sind eindeutig gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Ja, es gibt auch bei den Ukrainern Ausnahmen und das ist in erster Linie Belgorod, das hat ja schon vor einigen Wochen begonnen und das ist das dortige Wärmekraftwerk, das auch in diesen Tagen wieder angegriffen wurde. Auch dieser Angriff hatte großflächige Stromausfälle und Abschaltungen in der Großstadt Belgorod zufolge.
Sie haben es jetzt gerade auch angedeutet, dass das zumindest in der Region Belgorod der Fall ist. Und die Frage haben Sie, soweit ich das richtig erinnere, auch schon mal vor einigen Folgen beantwortet. Einige Hörerinnen und Hörer haben sie dennoch nochmal erneut gestellt. Ich würde die deswegen gern nochmal aufgreifen. Die Frage lautet, sinngemäß haben wir die von vielen so bekommen, warum sind umgekehrt nicht auch häufiger russische Heizkraftwerke Ziele von ukrainischen Angriffen?
Weil die Ukrainer nicht wollen, dass man ihnen Krieg gegen die Zivilbevölkerung nachsagt, weil es gegen ihren Grundsatz wäre, das Völkerrecht auf jeden Fall einzuhalten. Das Ziel ist dabei klar, das ist ein politisches. Sie wollen sich nicht mit den europäischen Staaten verderben. Deshalb gilt in der ukrainischen Armee ein eisernes Gesetz, die Vorgaben des humanitären Völkerrechts sind einzuhalten.
Dann noch eine Frage zur Effektivität und den Auswirkungen der Angriffe durch die Ukraine. Die russische Ölförderung soll laut Medienberichten nur um nicht mal 1%, ich glaube 0,8 war die genaue Zahl, gesunken sein. Der Militäranalyst Henrik Remmel sieht aber gleichzeitig in den Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur ein riesiges Problem. Auch Sie, Herr Bühler, so erinnere ich das zumindest aus den Podcast-Folgen, die ich immer mal wieder moderiert habe oder auch gehört habe, haben auch immer gesagt, beim Öl kann man den Russen richtig wehtun. Wie passt das zusammen, dass die Ölforderung einerseits kaum beeinträchtigt ist und gleichzeitig Russland vor riesige Probleme stellen soll angeblich?
Also es geht ja in erster Linie nicht um die Ölförderung. Ölförderanlagen wurden vergleichsweise wenig angegriffen. Also mal Bohrtürme im Kaspischen Meer, auch im Schwarzen und Asowschen Meer, wobei sich der Schaden dort in Grenzen gehalten dürfte, was die Ölförderkapazitäten insgesamt angeht, die natürlich gewaltig sind in Russland. Dabei liegen die größten Kapazitäten in Sibirien, weit weg von der Ukraine. Umgekehrt liegen die größten Ölverarbeitungskapazitäten diesseits des Urals, also im europäischen Teil, auch was die Verladeeinrichtungen angeht, beispielsweise in den eisfreien Häfen an der Ostsee oder auch an der Schwarzmeerküste. Und dazu kommen die großen Öllager in der Nähe dieser Raffinerien, in denen entweder das Rohöl oder Ölprodukte gelagert werden. Und dorthin erfolgen die Angriffe der Ukraine. Es geht also um Verarbeitung, es geht um Lagerung und es geht um Transport. Und hier sind die Auswirkungen schon deutlich spürbar, da hat Herr Remmel schon recht. Militärische Auswirkungen, das ist die Knappheit bei der Versorgung der russischen Armee mit Diesel und Benzin, dann die Konzentration von Luftverteidigungssystemen in den gefährdeten Gebieten mit Raffinerien, die dann nicht zur Verfügung stehen für das eigentliche Kriegsgeschehen in der Ukraine. Wirtschaftlich beispielsweise führt das zu regionaler Knappheit von Diesel und Benzin. Wir haben alle die langen Schlangen gesehen von Autofahrern auf der Krim beispielsweise, die Diesel oder Benzin haben wollten. Diesel und Benzin darf nicht mehr exportiert werden aus Russland heraus. Dadurch kommt auch kein Geld herein. Im Gegenteil, es muss über Belarus eingeführt werden. Auch das ist ein Punkt für sich, dass dieser rohstoffreiche Staat nun Ölprodukte einführen muss, weil er nicht genügend Kapazitäten in Raffinerien hat. Hohe Kosten kommen dazu, Ausfall von Raffinerien, Reparaturen, die kostspielig sind, zeitaufwendig sind. In der Summe führen die Angriffe auf die Ölverarbeitung, aber im Zusammenwirken mit den Sanktionen zu hohen Gewinneinbrüchen bei den Energiekonzernen in Russland.
Dann lassen Sie uns noch über weitere Drohnenangriffe, Luftangriffe sprechen. Vielleicht noch eine kleine Weiterentwicklung können wir konstatieren. Wir hatten ja in Bezug auf die Drohnenangriffe in der vorvergangenen Folge thematisiert, Wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen bezüglich der Drohnenangriffe thematisiert, dass teils westliche Technik in den russischen Drohnen zu finden sei. Modems zum Beispiel von Starlink oder Chips von Infineon, das waren die beiden Themen, über die wir gesprochen haben. Und dass die über dunkle Kanäle zum Militär gelangen, hatten sie ja damals schon vermutet. Und das ukrainische Militär und das Unternehmen SpaceX arbeiten aber jetzt da an einer Lösung, richtig?
Ja, also wir sprechen jetzt bei diesem Punkt über Drohnen, die mit Modems ausgestattet sind, also mit Internetroutern, die dann mit den Starlink-Satelliten kommunizieren können und dadurch eine Internetverbindung zu den Drohnenpiloten herstellen können, die weit entfernt in Russland sitzen. Das ist der Punkt, über den wir jetzt sprechen. Infineon ist ein anderer Sachverhalt. Aber hier haben sie ganz schnell Maßnahmen ergriffen. Die Ukraine in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Firma SpaceX von Elon Musk. Das heißt, Modems, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit unterwegs sind, ich meine erinnern zu können, 75 Kilometer pro Stunde, die können kein Internet mehr empfangen. Das ist eine Übergangslösung, eine schnelle Übergangslösung. Kann auch nur eine Übergangslösung sein, weil diese Modems natürlich auch gedacht sind, dass man Flugzeuge, Passagierflugzeuge, dass man Züge künftig damit ausstattet, dass die Internetverbindung dort besser wird. Also Übergangslösung. Aber die Ukrainer haben auch eine schnelle, dauerhafte Lösung gefunden, die jetzt umgesetzt wird. Bei Modems, die nicht in der Ukraine registriert sind, hat man in der Ukraine oder über der Ukraine keinen Zugang zum Internet über diese Starlink-Satelliten. Das heißt, das wird jetzt noch ein paar Tage dauern. Das heißt, die Ukrainer, sofern sie Starlink selbst nutzen, müssen jetzt zu einer Behörde gehen und sich registrieren lassen. Und dann können sie weiter Internet empfangen.
Nach diesem kurzen Schlenker, vielleicht noch um die Frage nach den Luftangriffen abzuschließen, gibt es weitere signifikante Angriffe in der Tiefe? Gerne von beiden Seiten, aber fangen wir doch erstmal mit Russland an.
Ja, Russland hat in der Nacht von Montag auf Dienstag, also unmittelbar nach Auslaufen des Moratoriums, den schwersten Luftangriff gegen die Ukraine in diesem Jahr gestartet mit 450 Drohnen und der Rekordzahl von insgesamt 71 Raketen und Marschflugkörpern. 91% der Drohnen konnten abgeschossen werden und immerhin 53% der Raketen und Marschflugkörper. Aber es gab eben 27 direkte Raketentreffer und 31 direkte Drohnentreffer. Ziele waren Heizkraftwerke in Kiew, Charkiw, Dnipro und auf andere Energieinfrastrukturen in Odessa und in Vinnytsia. Angriffe auf ein Wohngebiet in Saporischschja, dort gab es mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte. Insgesamt war es der schlimmste Angriff auf die zivile Wärme- und Stromversorgung in diesem Jahr. Das zeigt, dass es Russland mit diesem Teilwaffenstillstand nicht darum ging, die Menschen in diesem strengen Winter zu verschonen. Man wollte mit der Zustimmung zu dem amerikanischen Vorschlag, der offenbar in der ersten Gesprächsrunde in Abu Dhabi gemacht wurde, entsprechen, wollte sich gutstellen bei Trump und hat aber gleichzeitig eine Chance gesehen. De facto hat man die Chance gesehen, während des Waffenstillstands diesen großen Angriff vorzubereiten und ihn unmittelbar nach Auslaufen des Moratoriums gestartet. Präsident Trump sagte dazu gestern, Putin habe sein Wort gehalten, das war für ihn wichtig. Ja, aber er hat auch das Moratorium genutzt, um noch mehr Flugkörper anzusammeln und dann auf die Ukraine abzuschießen. Hm. Es gibt eine, vielleicht darf ich das noch erwähnen, es gibt eine positive Nachricht bei diesen schlimmen Nachrichten über den Angriff. Die Ukraine hat noch vor dem Angriff am Montagabend öffentlich sehr detailliert vor dem Angriff gewarnt. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als die Bomber, die insbesondere Marschflugkörper tragen, im fernen Osten in Sibirien aufgestiegen sind. Sehr detailliert, was die Zahlen der eingesetzten Flugzeuge und die mögliche Art und die mögliche Zahl von Flugkörpern angeht. Das zeigt, dass ihre Geheimdienstarbeit funktioniert und unmittelbar in Warnung an die Bevölkerung umgesetzt werden kann. So deutlich hat man das, oder jedenfalls ich nicht, bisher nicht gesehen. Es dauert ja Stunden, bis die Flugzeuge ihre Lufträume erreichen, aus denen sie ihre Flugkörper abschießen, und nochmals etwa 2 Stunden für den Flug dieser Flugkörper ins Ziel. Und das gab den Menschen zumindest die Möglichkeit, Schutzräume aufzusuchen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht noch mehr Opfer bei diesem Angriff gegeben hat.
Dann der Vollständigkeit halber noch Angriffe in der Tiefe durch die ukrainischen Streitkräfte?
Ja, die Angriffe der Ukraine, da ist die Liste nicht so lang, wie sie normalerweise ist. Sie haben sich zurückgehalten in dieser Phase mit dem Teilwaffenstillstand. Es gab allerdings immer wieder Angriffe auf militärische Ziele, Munitionsdepots, Verfügungsräume, Sammelräume von Truppen, und zwar gleich mehrere über die letzten Tage. Es gab Angriffe auf andere Logistikdepots verschiedener Großverbände der Russen in der Ukraine. Es gab Angriffe auf Führungsstellen, also Gefechtsstände von Brigaden und Regimentern. Also es waren ausnahmslos militärische Ziele, die hier getroffen worden sind, und ausnahmslos oder nahezu ausnahmslos Ziele in den besetzten Gebieten. Also auch das dürfte eine Wirkung dieses Teilwaffenstillstands gewesen sein, dass man sich eben nicht nachsagen lassen wollte, dass man ihn nicht eingehalten hätte.
Jetzt ist dieser Teilwaffenstillstand, nach allem, was wir hier auch schon besprochen haben, wohl eindeutig wieder vorbei. Russland hat das genutzt, um, naja, heftigere Schläge vielleicht auch vorzubereiten. Gleichzeitig finden Verhandlungen in Abu Dhabi statt, auch zu der Zeit, zu der wir jetzt hier diesen Podcast aufzeichnen. Die waren ursprünglich mal für das vergangene Wochenende anvisiert, sollen aber jetzt dennoch stattfinden. Können Sie uns da einschätzen, was da noch möglich ist nach solchen heftigen Schlägen dann, oder warum diese Verhandlungen überhaupt weitergeführt werden, wenn, so scheint es mir zumindest, eine Seite da ja doch sehr deutlich macht, dass da, naja, wenig Interesse daran ist, wirklich einen echten Stillstand der Waffen zu erreichen, oder interpretiere ich da zu viel rein?
Also, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Vielleicht nochmal den Punkt Abu Dhabi. Ja, die sollten am vergangenen Wochenende fortgesetzt werden. Da hatte aber Russland bilateralen Gesprächsbedarf, und deshalb kam ja auch Kirill Dmitriev, also der Chefunterhändler der Russen, nach Florida, um sich mit Herrn Witkow zu treffen. Über Einzelheiten der Gesprächsinhalte ist da nichts bekannt. Und die Gespräche in Abu Dhabi, die heute beginnen, sind auf diesen Termin geschoben worden, weil das Wochenende da nicht zur Verfügung stand, weil noch irgendwelche Einzelfragen zu klären sind. Ich glaube, dass im Augenblick territoriale Fragen nach wie vor das Problem sind. Zweitens die Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das Papier, das mit den Amerikanern, mit den Europäern erarbeitet worden ist, das da sagt, dass bei einem Bruch eines Waffenstillstands zunächst die Ukraine reagieren muss, diplomatisch, militärisch. Dann würden die Europäer eingreifen und zuletzt würden die Amerikaner innerhalb einer Zeit von 72 Stunden reagieren. Diese Einzelheiten sind öffentlich geworden durch einen Bericht in der Financial Times. Das sind also keine offiziellen Pressemitteilungen gewesen, auf die ich mich gerade abgestützt habe in den Fragen der Sicherheitsgarantien. Eine weitere umstrittene Einzelfrage ist die Nutzung des Kernkraftwerks Saporischschja, das bekanntlich ja von den Russen besetzt gehalten wird, und sicher noch der eine oder andere Punkt, der so nicht öffentlich geworden ist. Lavrov hat gerade in den letzten Tagen aber gesagt, naja, es gehe Russland nicht so sehr ums Territorium, sondern um die Ablösung des Naziregimes in Kiew. Und ihm wurde beigepflichtet durch Medvedev, dem Stellvertreter Putins im Nationalen Sicherheitsrat. Und da sieht man, dass die Russen nicht nur Maximalforderungen stellen, sondern auch wenn Maximalforderungen erfüllt würden, dass sie nochmal einen drauflegen und Dinge bringen, die bisher, jedenfalls nach unserer Kenntnisstand, überhaupt nicht Gegenstand der Verhandlungen sind. Unterm Strich erwarte ich deshalb nicht viel, vielleicht erneute Gefangenenaustausche, aber in grundsätzlichen Fragestellungen erwarte ich keine Einigung. Und Sie haben, glaube ich, recht mit Ihrem Punkt. Es gibt auch bei solchen Verhandlungsgruppen eine menschliche Komponente. Und wenn man mit diesem Eindruck, dieses massiven Raketenangriffs insbesondere, auf die Ukraine, dort nach Abu Dhabi fährt, wenn man vorher zugestimmt hat, einer deeskalierenden Maßnahme, so ist es ja genannt worden, eines Waffenstillstandes, und dann passiert sowas, dann dürfte die menschliche Bereitschaft, dort irgendwie zu Kompromissen zu kommen, gering sein. Noch geringer dürfte das Vertrauen sein, das man in die Gegenseite setzt.
Lassen Sie uns noch auf die Bodenkämpfe eingehen. Auch da wird natürlich weiter gekämpft. Mit Blick auf die Zeit vielleicht eine kurze Zusammenfassung oder Konzentration auf ein, zwei Schwerpunkte. Wie sieht die Lage da am Boden aus?
Also insgesamt liegen die Zahlen jetzt vor für den Monat Januar. Im Januar haben die Russen etwa 245 Quadratkilometer erobert. Das ist eine Zahl, die kann man sich immer so nicht vorstellen. Ich brauche da immer einen Bezugspunkt und habe deshalb nachgeschaut, welche Stadt denn ungefähr so groß ist wie 245 Quadratkilometer. Das ist Bielefeld, das ist Erfurt beispielsweise, das Stadtgebiet. Und wenn man das in Beziehung setzt zu dieser sehr langen Front von über 1000 Kilometern, und wenn man es in Beziehung setzt zu dem riesigen Land Ukraine, dann ist das nicht viel. Die Kämpfe gehen weiter entlang der Front und insbesondere in den bekannten Schwerpunkten. Der Schwerpunkt schlechthin liegt nach wie vor, was die Intensität angeht, die Anzahl der Angriffe, aber auch der Verluste angeht, ist nach wie vor bei Pokrowsk. Vom Norden beginnen Sumy und Kharkiv, gibt es nicht viel zu berichten. Die Kämpfe gehen weiter, aber dort ist keine Bewegung. Kupjansk, da ist der südliche Teil von Kupjansk nunmehr unter vollständiger Kontrolle der Ukraine. Der Nordteil ist noch graue Zone, aber die Anzahl der Soldaten dort vor Ort, die sich dort verschanzt haben und dort ausharren, die dürfte so etwa um 50 Soldaten liegen. Das ist also nicht mehr viel. Wenn man dann weiter nach Süden geht, in den Bereich des Festungsgürtels, da gibt es eine schon besorgniserregende Entwicklung, dass aus dem Bereich Lyman, Siversk, von Nordosten her angegriffen wird, Richtung der Stadt Sloviansk. Das ist das eine. Und dass im Süden die Russen auch zwar geringe Fortschritte, so ein Kilometer etwa, machen, wenn es um die Stadt Konstantinjewka geht.
Ein weiterer Schwerpunkt, über den wir in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich auch fast immer, würde ich sagen, geredet haben, wenn es um die aktuelle Lage ging, ist auch Pokrowsk. Gibt es da neue Entwicklungen?
Also wenig neue Entwicklungen. Allerdings ist es den Russen gelungen, im Norden von Pokrowsk an drei Stellen über die Fernverbindungsstraße E50 und die weiterführende Straße, die dann Richtung Osten, Richtung Bachmut geht, anzugreifen. Drei Angriffskeile. Das ist für die Ukrainer sicher ein Problem, aber sie haben so viele Probleme in Pokrowsk und Myrnograd, da ist das einfach nur noch ein Tüpfelchen obendrauf. Tatsache ist allerdings auch, dass weite Teile des Nordbereiches von Pokrowsk und des Nordteils von Myrnograd nach wie vor eine graue Zone ist, in der weder die Ukrainer noch die Russen dort einen eindeutigen Vorteil haben und eindeutig auch die Kontrolle ausüben. Aber das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was sie aus diesem Anfangserfolg da nördlich Pokrowsk machen können, ob sie weiter Richtung Norden anzugreifen, was zweifellos ihre Absicht ist. Der zweite Punkt, der auch den Ukrainern sicher Sorge macht, ist die östliche Provinz Saporischschja, also nördlich der Stadt oder des Dorfes, muss man sagen, oder Kleinstadt Huliapolle. Da haben sie in den letzten Tagen etwa 5 Kilometer weit in die Region Saporischschja angegriffen. Hier sind es überdurchschnittliche Geländegewinne, wenn man mal die gesamte Front ansieht. Im Bereich des Flusses Dniepro gibt es den Vorstoß, am Ostufer entlang Richtung Norden, Richtung der Stadt Saporischschja vorzustoßen. Dazwischen liegt aber noch der Fluss Kinska und das wird einige Zeit brauchen, bis sie dann tatsächlich den Angriff weiter fortsetzen können. Und noch haben sie das Südufer der Kinska nicht unter Kontrolle. Und dann abschließend vielleicht noch ein Blick noch weiter nach Westen und Süden zur Stadt Cherson. Die Stadt liegt ja bekanntlich am Westufer, am Ostufer sind die Russen. Die Ukrainer haben noch einen kleinen Brückenkopf an der Antoniwka-Brücke, genau gegenüber der Stadt Cherson. Die Russen versuchen immer wieder, Sabotagetrupps über den Dnipro zu bringen, was ihnen aber nachhaltig nicht gelingt. Also von daher ist die Lage dort unverändert. Unverändert ist auch, und das kann gar nicht oft genug betont werden, dass die Russen ständig über den Fluss Dnipro, also vom Ostufer aus, Drohnen in die Stadt schicken, die dort Jagd auf Zivilisten machen, auf Fahrzeuge, aber auch auf Einzelpersonen in der Stadt Cherson. Und das ist anzunehmen, dass sie das, was sie schon seit Monaten dort machen, weiter fortsetzen, nämlich ihre Drohnenpiloten in einem vergleichsweise ruhigen Gefechtsfeldumfeld weiter auszubilden mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung.
Ja, eine zugegeben ziemlich zynische Taktik. Anders kann man das wohl nicht bezeichnen. Relativ zynisch treten die Russen ja auch gegenüber ihren eigenen Soldaten auf, indem sie nämlich ja wahnsinnig große Verluste in Kauf nehmen. Das haben wir in diesem Podcast hier auch mehrfach thematisiert und damit gleichzeitig nur sehr geringe Geländegewinne machen. Sie haben das eingangs dem Abschnitt zu den Bodenkämpfen jetzt hier nochmal angesprochen, Herr Bühler. Darüber würde ich gerne mit Ihnen in der nächsten Folge sprechen, nämlich wie hoch die Verluste genau sind und wie sie ins Verhältnis zu setzen sind zu den Verlusten der Ukraine. Wir wären aber damit am Ende dieser Aktualitätenfolge, Herr Bühler. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, uns loben möchten, uns kritisieren möchten, dann können Sie das gerne tun. Per Mail zum Beispiel an general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. Herr Bühler, danke für Ihre Einschätzung bis hierhin. Die nächste Folge können unsere Hörer schon morgen abrufen, wenn Sie mögen, am Donnerstag, den 5. Februar. Und darin sprechen wir dann über eine neue Studie, in der die aktuellen Verluste in diesem Krieg Thema sind, die der Russen, aber auch die der Ukraine, die deutlich höher geschätzt werden in dieser Studie als der aktuell geltende Konsens. Außerdem diskutieren wir mit Herrn Bühler erneut die Frage, ob eine, ich nenne das mal, Emanzipation von der NATO möglich ist und welche Rolle da eine europäische Armee spielen könnte. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen hier, bevor Herr Deisinger wieder übernimmt in der übernächsten Folge. Und ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und sage auf Wiederhören, Herr Bühler.
Wiederhören, Herr Erl.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.